weiß nicht genau, ob ihr es seht. Vielleicht müssen wir vorne ein bisschen runterfahren, damit man die Bilder etwas sieht. Begegnung mit Jesus am Kreuz. Menschen, sie begegnen Jesus und sind begegnet kurz vor seinem Tod am Kreuz. Und wir werden uns jetzt in der Predigt einige Menschen davon anschauen. Und manche von diesen Menschen, die kennen ihn, und manche, die kannten ihn gar nicht. Und es sind Menschen wie du und ich. Und am Ende stehen solche Menschen vor dem Kreuz, sie stehen vor dem Gekreuzigten. Aber gehen wir zuerst einmal einen Tag zurück zum Passamahl, das Jesus mit seinen 12 Jüngern vor seiner Gefangennahme in Gethsemane und vor seinem Tod am Kreuz feierte. Jetzt ist es viel besser, danke. Und ihr könnt gerne mitlesen, euren Bibeln, die Abendmahls-Passamahl-Geschichte aus Matthäus 26, und da heißt es ab Vers 20, und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen, und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin's ich? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin's ich, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esse, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das Passafest. Das erinnert an das, was Gott ganz grundlegend für sein Volk getan hat: die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Und es wird 7 Tage lang gefeiert. Und Beginn ist eine zeremonielle Mahlzeit am Vorabend, bei der ungesäuerte dünne Brotfladen, die Matzen, gegessen werden. Denn nach alter Überlieferung musste Israel bei seiner Flucht aus Ägypten so schnell aufbrechen, dass für die Durchsäuerung des Brotes keine Zeit mehr blieb. Und auch Jesus folgt mit seinen 12 Jüngern diesem traditionellen Brauch. Und alles ist so hergerichtet, wie es sein muss. Ein schlichter Gastraum, ein gedeckter Tisch. Aber die Stimmung, sie kann nicht heiter gewesen sein oder gelöst, sondern eher gedrückt. Gefahr liegt in der Luft, spürbar. Und eigentlich hieße es jetzt zusammenrücken und den Kreis enger schließen. Einer sollte sich doch auf den anderen unbedingt verlassen können. Und umso mehr muss das, was Jesus sagt, die Runde bis ins Mark erschüttern. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Er sagt das nüchtern, ohne viel drumherum. Aber dieser eine Satz genügt, um die Spannung und die Verunsicherung bei den Jüngern auf die Spitze zu treiben. Und urplötzlich ist sich niemand mehr seiner selbst sicher. Herr, bin's ich? Die Gefahr droht also nicht nur von außen her, sie lauert auch in ihrem innersten Kreis selbst. Auch dort hat sich der Teufel schon eingenistet. Und was auch immer für Spekulation über die Gründe des Verrates des Judas an Jesus war, gibt und waren. Aber viel wichtiger als die Tat von Judas ist doch das Verhalten von Jesus. Er entlarvt den Verräter, aber er schließt ihn nicht aus der Tischgemeinschaft aus. Er sagt ihm sein schreckliches Ende voraus, aber zugleich, im Passamahl, reicht er ihm Brot und Wein. Das sind die Zeichen des neuen Bundes für uns, das Abendmahl. Wäre es nicht viel naheliegender gewesen, Judas den Abtrünnigen mit Schimpf und Schande davonzujagen, seine Rolle vor allen anderen zu enttarnen und sich in alle Ewigkeit von ihm loszusagen? Aber wir sehen hier, Jesus tut genau das Gegenteil. Seine letzte Geste gegenüber dem Verräter bedeutet nicht Zorn und Gericht, sondern Annahme und Vergebung. Und damit lebt und bestätigt er das, was er zuvor immer schon gepredigt hatte, dass die Liebe alle Abgründe überwindet, dass einzig die Kraft der Vergebung wirklich heilt. Und Vergebung bedeutet demnach, irgendwann das ständige Grübeln über erlittenes Unrecht oder Leid loszulassen. Und in jedem von unserem Leben gibt es Wunden und Verletzungen, die andere einem zugefügt haben. Kennt vermutlich jeder von uns. Oder solche, die man sich selbst zugefügt hat. Das kann im privaten wie im familiären Leben sein, in der Familie, in der Gesellschaft, im Beruf oder sogar in der Gemeinde selber. Diese Wunden erweisen sich oft als außerordentlich hartnäckig, zumal dann, wenn sie sehr tief sind. Und manche Menschen können einfach nicht vergeben, was ihnen angetan wurde. Das mag einerseits verständlich sein, andererseits lässt es sie dauerhaft leiden. Und es braucht wohl einen längeren Prozess, bis wir zur Vergebung fähig werden. Jesus hat Vergebung gelebt, in ihm haben wir Vergebung. Und an seinem Kreuz nimmt er alles mit, wo wir uns vielleicht daran klammern, wie unser Ego, unser Drang nach Macht, nach Geld, nach Anerkennung, nach Schönheit, nach Selbstliebe, nach Selbstbesessenheit, für was Jesus alles stirbt und für was er alles gestorben ist, nämlich für uns. Und in ihm haben wir Vergebung und können Vergebung erfahren. Das, was uns ausmacht, auch alle Verletzungen, alles Schlimme, was du vielleicht erlebt hast, oder gerade erlebst, wo du dir vielleicht Gedanken über der Rache machst, Wut, Hass, Ärger, Angst, bei ihm darf es untergehen. Bei ihm darf es beerdigt werden, weil er größer ist wie unser Herz, weil seine Schuld, weil seine Liebe alle Schuld überwindet. Und weil wir allein von seiner Vergebung leben, die alle Wunden heilt. Da reicht er seinen Jüngern Brot und Wein. Er reicht sie Judas, der ihn verraten wird. Er reicht sie Simon Petrus, der ihn bald verleugnen wird. Er reicht sie Thomas, der an ihm zweifeln wird. Er reicht sie den übrigen Jüngern, die ihn bei seiner Festnahme im Garten Gethsemane im Stich gelassen haben, lassen werden. Alle werden an ihm schuldig werden und alle nimmt er vorab schon in den neuen Bund hinein. Und wir dürfen daraus lernen, das Abendmahl, das wir nachher zusammen feiern werden, ist keine Gabe für untätige Leute, sondern eine für schwache, bedürftige und sündige Menschen. Und deshalb dürfen wir alle am Tisch des Herrn Brot und Wein von ihm empfangen. Und Jesus wird nach dem Passamahl gefangen genommen, vor Pilatus, den römischen Statthalter, gestellt. Er wird gegeißelt, er wird zum Tode verurteilt und er muss sein Kreuz zur Stadt hinaus nach Golgatha tragen. Ein zur Kreuzigung Verurteilter musste sein Kreuz selbst zur Hinrichtungsstätte tragen. Und nach Berechnungen war das Kreuz etwa 70 Kilogramm schwer. Jesus musste das schwere Kreuz auf seinen von den Geißelhieben aufgerissenen Rücken legen und musste es zur Stadt hinaustragen. In Matthäus 27, Vers 32 der Kreuzigungsgeschichte, da steht: Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Wieder so eine Begegnung mit Jesus. Und als Jesus das Kreuz auf sich nehmen musste, war er bereits völlig erschöpft und schwer verwundet. Denn Jesus hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, sondern war an verschiedene Orte geschleppt und dort verhört und geschlagen und gegeißelt worden. Und die Tatsache, dass die römischen Soldaten einen Passanten zwangen, Jesu Kreuz zu tragen, zeigt, dass es unterwegs für alle offensichtlich wurde, dass Jesus völlig außerstande war, das Kreuz selbst weiterzutragen. Jesus muss mehrmals unter dem Kreuz zusammengebrochen sein. Und Simon war vermutlich ein Pilger, der aus Kyrene, man vermutet, dass es eine Stadt im heutigen Libyen war oder ist, zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Er wurde völlig unerwartet in das Leiden Jesu involviert und konnte in seinem Leiden aus nächster und konnte sein Leiden aus nächster Nähe beobachten. Und diese Teilnahme am Leiden Jesu blieb nicht ohne Konsequenzen in seinem Leben. Er sieht den Auflauf, als Jesus durch Jerusalem getrieben wurde, und er stellt sich dazu, ganz einfach, unbeteiligt, und dann wird er von den Römern gezwungen, das Kreuz zu tragen. Eine unerwartete, aber keine zufällige Begegnung mit Jesus. Gott hatte ihn bestimmt, Gemeinschaft mit seinem Sohn zu haben, das Kreuz seines Sohnes tragen zu dürfen. Er war einer, den Gott kannte, der ihn erwählte, ihn liebte. Du bist Christ, weil Gott dich kennt und weil er dich liebt. Vielleicht hat dich Gott für etwas ganz Bestimmtes ausgewählt. Für etwas, was nur du kannst. Vielleicht hat dich Gott in eine bestimmte Situation im Moment hineingeführt. Dich ganz speziell, weil er dir damit und vielleicht anderen etwas ganz Bestimmtes zeigen möchte. Vielleicht ist es etwas Schweres, etwas Trauriges, etwas, was wehtut. Etwas, wo du dein Kreuz tragen musst. Das ist kein Zufall. Im Evangelium von Markus sind die Söhne von Simon, Alexander und Rufus, erwähnt. Würde er sie erwähnen, wenn sie nicht einer größeren Gruppe von Christen bekannt gewesen wäre? Es kann bedeuten, dass Simons Familie danach gläubig wurde, nach Jesu Auferstehung. Paulus erwähnt einen Rufus und seine Mutter. Es könnte sich hier eben ein Sohn Simons und seine Frau, seine Mutter handeln. Die Begegnung Simons mit Jesus wird Auswirkungen in die Familie Simons gehabt haben. Gott macht keinen Zufall. Das Kreuztragen, es führt in die Gemeinschaft mit Jesus und es verändert unser Leben. Die Begegnung mit Jesus verändert unser Leben. Es bleibt nichts, wie es vorher war. Sein Kreuz tragen, indem ich es aufnehme und glaube, dass er für mich persönlich gestorben, auferstanden ist. Kreuz tragen, auch indem ich es verkündige. Kreuz tragen, indem ich zu Jesu Füßen meine Lasten hinlege. Dinge, die plötzlich geschehen. Die Druckerpatrone geht plötzlich aus, wenn ich dringend eine schriftliche Arbeit abgeben muss und keinen Ersatz da habe. Vielleicht ist Kreuztragen auch das Ertragen von jemand, der mir auf die Nerven geht. Vielleicht ein Arbeitskollege, der sich aufspielt. Vielleicht denkst du, andere nutzen dich immer nur aus. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du wirst nicht so geliebt von deinen Eltern wie andere. Und vielleicht würdest du gerne weglaufen. Und vielleicht musst du gerade dort dein Kreuz tragen und Gott belässt dich dort. Vielleicht hat dich Gott gerade dort an deinem Platz gestellt, damit du ein Licht an einem dunklen Ort bist. Unser Ego, unser Eigenwille, er steht uns dabei oft im Weg. Das hat mit Kampf zu tun. Mein Ich, es will dagegen. Unser Ich will sich nicht unterordnen. Unser Ich will hoch hinaus. Es geht nur in der Gemeinschaft mit Jesus, im Gebet, im Kreuztragen. Ich bin nicht mehr mein Eigen. Ich wurde um einen hohen Preis erkauft. Und was gibst du Jesus? Ein halbes oder ein ganzes Herz? Jesus möchte, dass wir ihm begegnen und zu ihm kommen. Denn er sagt uns in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Simon kam durch das Kreuztragen Jesu nahe. Er war in der Gemeinschaft mit ihm. Und wäre er nicht zum Kreuztragen gekommen, wäre er Jesus nicht nahe gekommen. Er wäre weitergegangen. Er hätte sich in der Menge verloren. Er wäre nach dem Passafest wieder heim mit seiner Familie. Nichts hätte sich geändert. Und er sah die Gestalt von Jesus und er fühlte sich in seinem Herzen zu ihm hingezogen. Etwas, was er zuvor nie gesehen hatte. Der Anblick, das Antlitz Jesu, sein Wesen. Etwas, was ihn gepackt hat. Etwas, was ihn nicht mehr losgelassen hat. Etwas Unvergleichliches. Und hätte er Jesus nicht das Kreuz getragen, hätte er Jesus ihn nie so wahrgenommen. Die das Kreuz am eifrigsten tragen, die sehen Jesus am besten. Und das Kreuz ist auch ein gutes Hilfsmittel, dass wir auf dem Wege bleiben. Wenn Simon das Ende des Kreuzes trug, folgte er genau den Fußstapfen Jesu. Wenn wir im Einflussbereich des Kreuzes bleiben, dann bleiben wir auch auf dem Weg. Und wenn nicht, entfernen wir uns. Wenn wir in unserem Herrn ein Stück vor uns sehen, dann kommen wir am besten voran. Und sie kommen an die Hinrichtungsstätte außerhalb Jerusalems, die den Namen Golgatha oder Schädelstätte trägt. Und dort bieten die Soldaten Jesus ein Getränk mit leicht betäubender Wirkung an. Doch Jesus, er wollte nicht trinken. Jesus wollte die Leiden, die er nach dem Willen Gottes tragen sollte, bei vollem Bewusstsein und in vollem Maße tragen. Und Jesus erlitt alles für uns Menschen, alles, was an Schmerzen, Demütigungen möglich ist, für alle unsere Schuld und unsere Sünden, für dein und mein Versagen, für deine und meine Ängste, für deinen und meinen Egoismus, für die gesamte aus der Ordnung gefallene Schöpfung. Wie wir wissen, war die Kreuzigung die qualvollste Hinrichtungsmethode jener Zeit, weil sie unerträgliche Schmerzen mit einer sehr langen Leidensdauer verband. Der Verurteilte wurde ausgezogen und auf das am Boden liegende Kreuz gelegt. Dann wurden Nägel durch seine Hände und durch die übereinander gelegten Füße in das Holz geschlagen. Dann wurde das Kreuz aufgerichtet und in den Sockel gestellt. Und von da an hing der Gekreuzigte mit seinem gesamten Körpergewicht in den drei Nägeln. Die Hängelage verursachte Atemnot, da jeder Atemzug durch das Abstützen auf die Nägeln in den Wunden unerträgliche Schmerzen verursachte. Die Wunden verursachten außerdem Infektion im Körper und Fieber und der ständige Blutverlust, quälenden Durst. Und stundenlang musste Jesus unter solchen Qualen am Kreuz mit dem Tod ringen. Und Jesus wurde nicht allein gekreuzigt, sondern mit ihm zwei Räuber oder Verbrecher, und zwar rechts und links neben Jesus. Und in Matthäus 27, Vers 38, da heißt es, da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Und genauer dann in Lukas 23, ab Vers 39, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einer der Verbrecher neben Jesus, er hat sich gemeldet, bist du nicht Christus, dann rette doch dich und uns. Da sprechen Hass und die Bitterkeit aus diesem Menschen. Wie viel hat er betrogen, ausgenutzt, gestohlen? Wie viel Leben hat er vielleicht zerstört? Und um anstatt zu bereuen und seine Schuld einzusehen, spottet er bei seinen letzten Atemzügen über den unschuldigen Jesus. Schadenfroh und noch so dem letzten Tritthieb ihm zu verpassen, verbittert, voller Hass. Bist du auch dabei, über Dinge bitter zu werden? Wenn dich Dinge zermürben, du es in dich hineinfrisst und du hast so einen Groll, eine Bitterkeit, einen Hass über Menschen, über Dinge, die dir vielleicht widerfahren sind, bekommen. Der andere Verbrecher am Kreuz, der auch wegen seinen Gräueltaten zum Tode verurteilt wurde, er bereut. Die Begegnung mit Jesus verändert ihn grundlegend und er fragt den anderen Verbrecher, fürchtest du nicht einmal Gott? Er nennt Jesus Gott und er sieht es, dass Jesus der Retter ist und dass er selber schuldig ist. Wir werden zu Recht bestraft. Er bereut. Er sieht seine Schuld vor Gott und den Menschen ein. Denn wir verdienen unsere Strafe, wir empfangen, was wir für unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er redet mit Jesus. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er überlässt sein Leben und Sterben Jesus. Mein Leben gehört dir. Er glaubt an das ewige Leben nach dem Tod. Er bereut, er gibt zu. In der letzten Stunde seines Lebens erfährt er Rettung. Er trifft eine Entscheidung gegen Hass, gegen Lästern, gegen Bitterkeit, gegen Schadenfrohsein, gegen Gleichgültigkeit und für Vergebung, für seine Rettung und Erlösung und eine einzige Entscheidung gegen die Meinung aller anderen um ihn herum verändert sein ganzes Leben. Die Entscheidung für Jesus. Und Jesus zeigt ihm, wer er ist. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein, nach dem Tod. Er, der Sohn Gottes, der für alle Sünden starb, der den Tod besiegt, schenkt ihm ewiges Leben. Und Jesus sieht sein Herz, er weiß, dass dieser Verbrecher sein gottloses und schuldbeladenes Leben bereut. Und er sieht, dass der Verbrecher sich an Jesus klammert und an die Hoffnung auf Ewigkeit. Jesus ist der einzige Ausweg. Er hat keine anderen Möglichkeiten mehr. Er setzt alles auf ihn. Und das ist die einzige richtige Entscheidung in seinem ganzen Leben. Jesus gab sich am Kreuz für uns selbst hin, damit wir gerettet werden. Und in Jesaja 53, ab Vers 4, da heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus war völlig ohne Schuld, aber er wurde wegen unserer Missetat am Kreuz verwundet, also wegen unserer Abtrünnigkeit von Gott, wegen unserem Streben, unser Leben ohne Gott, jenseits seiner Herrschaft nach unseren eigenen Gedanken und Wünschen zu führen. Und Jesus wurde gerade wegen unserer Sünde ans Kreuz geschlagen und zerschlagen. Am Kreuz Jesu können wir also sehen und erkennen, wie schlimm unsere eigene Sünde ist. Egal was es ist, aber es trennt uns von Gott. Und oft verharmlosen wir Sünde. Aber wenn wir darauf sehen, was Jesus für unsere Sünde am Kreuz litt, dann sehen wir, wie schlimm unsere eigene Sünde ist und welche furchtbaren Folgen es nach sich zieht. Am Kreuz hat uns Jesus erlöst. Und Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war in seinem ganzen Leben oder in seinem immer stets in ganz besonderer Weise Gott nahe. Sie waren eins von der Schöpfung und auch als Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Aber als Jesus am Kreuz unsere Sünde stellvertretend auf sich nahm und die Sünde den ganzen Weg trug, konnte der heilige Gott keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben. Gott musste seine schützende und segnende Hand von ihm abziehen und ihn verlassen. Und niemand kann es ertragen, von Gott verlassen zu werden. Gott ist die Quelle des Lichts und des Lebens und allen Segens. Und von Gott völlig verlassen zu werden, was Jesus spürte und merkte, hat deshalb unweigerlich das Ende des Lebens und die Finsternis und den Tod zur Folge. Das ist die Folge unserer Sünde, die wir eigentlich selber tragen müssten. Aber diese Sünde wurde am Kreuz auf Jesus gelegt. Er hatte das alles zu tragen, damit wir leben können. Und wir lesen dann, Jesus stirbt. Er wird dann später ins Grab gelegt. Der Vorhang zerreißt nach seinem Tod. In zwei Stücke von oben, der Vorhang im Tempel in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebt. Ein Erdbeben, Felsen zerreißen und Gräber tun sich auf. Und dann, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der mächtigste Mann an der ganzen Kreuzigung, ein römischer Hauptmann. Er überwachte die Hinrichtung und er beaufsichtigte auch die Soldaten, die sie durchführten. Und dieser Heide, kein Jude, wurde also ein Augenzeuge der Kreuzigung Jesu. Und er hörte all diese Begleitumstände von Jesus und von seiner Kreuzigung und seinem Tod. Er hatte die ganze Kreuzigung beaufsichtigt und mindestens 6 Stunden lang gesehen, wie Jesus sich am Kreuz verhalten hatte, wie er alle Leiden schweigend erduldet und was er gesagt hatte. Seine Beobachtung und die Erfahrung des Erdbebens genau in dem Moment, als Jesus starb, führten ihn zu der Erkenntnis, dass Jesus Gottes Sohn gewesen ist. Er wurde der erste Mensch, der durch das Schauen aufs Kreuz zur Erkenntnis Jesu und zum Glauben an ihn kam. Und als Hauptmann der römischen Armee hat er sicher auch andere Menschen töten müssen. Er hat ja auch die Kreuzigung überwacht. Er hat sich vielleicht an Verbrechen beteiligt vorher. Und an seinen Händen klebte sicher Blut. Und doch hat die Begegnung mit Jesus ihn verändert. Er kommt im Schauen auf Jesus zum Glauben an ihn. Aber er durfte alle Schuld aufs Kreuz werfen. Wie auch in den anderen Begegnungen, wie auch unsere Schuld am Kreuz bleiben darf. Wir dürfen auch gedanklich mit ans Kreuz treten. Wie unsere Dinge ans Kreuz kommen dürfen, wie unsere Dinge sterben dürfen, dort bleiben dürfen. Deine Verzweiflung, deine Sünde, deine Angst, vielleicht deine Krankheit, deine eigenen schlechten Gefühle, dein eigenes schlechtes Selbstbild, all das darf ans Kreuz kommen und dort sterben und dort bleiben. Dort darf es untergehen. Auch Dinge, die du vielleicht liebgewonnen hast, wo du dich vielleicht daran klammerst, wie dein Ego, vielleicht dein Drang nach Macht, Geld, nach Anerkennung, nach Schönheit, nach Selbstliebe, nach Selbstbesessenheit. All das darf ans Kreuz kommen und dort bleiben. Und all das darf mit Jesus beerdigt werden. Und für all das ist Jesus gestorben, für alle diese Dinge, nämlich für dich. Das Kreuz ist kein schöner Ort, aber es ist ein Ort, der Veränderung bringt. Nur durch ihn ist neues Leben möglich, auch für dich. Amen. Ich möchte euch noch bitten, aufzustehen, bete ich noch.